Schlag auf Schlag geht's hier heute Morgen. Neueste wollte jetzt, dass doch nicht alle FDP-Minister aus der Regierung ausscheiden. Volker Wissing bleibt Verkehrsminister, tritt aus der FDP aus. Gestern haben wir noch die Frage gestellt, ob die Wiederwahl Donald Trumps als Präsident der USA die Ampelregierung vielleicht enger zusammenschweißen könnte. Diese Frage hat sich schnell erledigt. Die Ampel ist Geschichte und der Ton harsch.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Da hat sich gestern offenbar was entladen, was schon länger brodelte, so unversöhnlich. Manche Beobachter sagen verletzend, vor allem persönlich auf die Person Christian Lindner zielend, hat man den Kanzler so noch nicht gehört. Die Replik dann vom Ex-Finanzminister Christian Lindner. Wie es jetzt weitergeht, da gibt es sehr viele offene Fragen, möchte ich besprechen mit dem Politologen Wolfgang Schröder von der Uni Kassel, Fellow am Wissenschaftszentrum in Berlin, bis vor kurzem auch als Experte Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Guten Morgen, Herr Schröder.
Schönen guten Morgen, Frau Nath.
Volker Wissing, das ist die neueste Personalie, bleibt Verkehrsminister, tritt aus der FDP aus. Eine Überraschung?
Ja, absolut, weil ich bin davon ausgegangen, dass alle Minister zurückgezogen werden, dass sich Wissing in die Parteiloyalität einordnet. Aber wenn man den Gang der Dinge zurückverfolgt, dann ist man natürlich damit konfrontiert, dass Volker Wissing am letzten Samstag in der FAZ einen Artikel platzierte, in dem er gewissermaßen sagte, wir sind nicht gewählt worden, um unsere Programme 180% in der Regierung zu realisieren, sondern wir sind im Respekt vor dem Wähler gewählt worden, um konstruktiv unseren Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten. Und das ist natürlich eine ganz andere Philosophie als die, die Herrn Lindner in den letzten Monaten geleitet hat.
Manche munkeln, Volker Wissing könnte zur SPD übertreten. Geht da was? Wie schätzen Sie das ein?
Das kann man jetzt nicht sagen. Das ist ja alles ganz frisch. Auf jeden Fall scheint innerhalb der FDP durchaus ein Strang zu existieren, der das Regieren von Lindner nicht als angemessen erachtet. Und dieser Strang wird verkörpert durch Herrn Wissing. Und was mit dieser Person und dieser Gruppe passiert, da haben wir ja eine gewisse Ähnlichkeit zu 1982, wo damals das Lambsdorff-Papier im September der Ausgangspunkt für den Ausstieg der FDP aus der SPD-FDP-Regierung war. Und da sind auch eine ganze Reihe von Mitstreitern der früheren FDP dann zur SPD und in andere Parteien gegangen. Und das könnte jetzt auch passieren.
Viele Beobachter sagen ja, dass die 4% der FDP in den Sonntagsumfragen, dass die ausschlaggebend waren für dieses Verhalten, vor allem Christian Lindners. Ist dieser Austritt Volker Wissings auch eine Schwächung für die Partei?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil Wissing ist ja ein sehr seriöser, abwägender Politiker, der sich auch durchaus verdient gemacht hat, jetzt den Aufbau der Infrastruktur voranzubringen. Und Wissing hat ja die Erfahrung von vielen Jahren Regieren in der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Und er ist zutiefst geprägt davon, dass, wenn man will, man ein gutes Miteinander finden kann und in diesem Sinne konstruktiv regieren kann, auch wenn man unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche programmatische Horizonte vor Augen hat.
Wenn wir jetzt noch mal gucken auf den Bruch der Ampel, dass es da nicht glatt läuft, also daran konnte man ja gar nicht vorbeigucken. Was hat jetzt Ihrer Ansicht nach den Ausschlag gegeben am Ende?
Naja, insgesamt ist es so, dass natürlich alle Partner ihren Anteil an dem Niedergang dieser Koalition haben. Aber es fällt eben auf, dass die FDP aus ihrer Unsicherheit heraus, die von Wahl zu Wahl mehr belegt wurde, zuletzt in Brandenburg mit 0,8%, dass sie aus dieser Unsicherheit den Weg in die Offensive gesucht hat und irgendwie ein Momentum herbeiflehte, wo man der Öffentlichkeit plausibel nachweisen kann, dass ein Verbleiben in dieser Regierung sich nicht lohnt. Also der alte Spruch von Lindner, besser nicht regieren als falsch regieren, das ist gewissermaßen die Logik dieses Vorgehens. Und das hat ja im Sommer schon begonnen, wo man so eine Doppelstrategie gefahren hat. Die FDP-Minister haben im Kabinett den jeweiligen Regierungsprojekten zugestimmt. Dann wurde der Fraktionsführer oder der Bundesgeschäftsführer vorgeschickt und die haben dann gesagt, nee, so geht das nicht, am Beispiel Rente, am Beispiel Tarifteuergesetz, am Beispiel Haushalt. Und dann entstand ein ums andere Mal Konfusion, weil man gar nicht mehr wusste, woran ist man denn jetzt einig? Ist die Zusage im Kabinett das Maß der Dinge oder ist die Bewegung, die man jetzt über den Bundestag, über die Partei, über die Öffentlichkeit herstellt, das Maß der Dinge?
Christian Lindners Lesart ist selbstredend eine andere. Gestern hat er ja geäußert, er habe konkrete Vorschläge gemacht, wie das Land eben aus der Wirtschaftskrise herauskommen könnte und dass er dem Vorschlag von Olaf Scholz, durch eine Ausnahme der Schuldenbremse jetzt aktuell die Neuverschuldung zu erhöhen, eben nicht zustimmen konnte. Begründet hat er das mit seinem Amtseid, den er geschworen habe als Finanzminister. Ist das eine Argumentation, die nachvollziehbar ist?
Aus seiner Sicht nachvollziehbar, weil sie dem Wunsch folgt, der Bevölkerung deutlich zu machen, ich tue alles, was im Rahmen des gesetzlich Möglichen ist und ich tue nichts, was darüber hinausgeht, weil ich Schaden vom deutschen Volk abwenden will. Die Realität ist so, dass die Schuldenbremse mehrfach schon außer Kraft gesetzt worden ist. Das haben Finanzminister vor ihm gemacht, das hat er selbst schon gemacht und die außerordentliche Notlage, die durch den Russlandkrieg gegeben ist, die ist doch eigentlich jedem offensichtlich. Und dann kommt hinzu, Deutschland hat eine der geringsten Verschuldungsgrade in der EU weltweit, hat eine der höchsten Credibility-Niveaus weltweit. Und insofern ist dieses Land ja weit davon entfernt, in eine destabile Lage, was die Finanzen betrifft, zu kommen. Aber das Land hat ein riesiges Investitionsdefizit. Insofern ist natürlich die Frage der Investitionen die Frage der Zukunft.
Die freien Ministerposten, allen voran das Finanzministerium, da hat Robert Habeck heute Morgen schon gesagt, also er steht nicht zur Verfügung, aber man hört, dass es da schon Namen geben soll für diesen und auch für die anderen Posten. Das klingt jetzt nicht danach, als sei das alles erst seit gestern Nachmittag in Planung, oder?
Nein, das ist klar, weil die FDP hat die Planung für diese Entscheidung, die da jetzt getroffen worden ist, im Sommer getroffen und hat im Sommer die Dinge so entwickelt, dass sie jetzt einen Ausstieg machen kann. Erinnern Sie sich, nach den Brandenburg-Wahlen wurde seitens des FDP-Generalsekretärs die Losung ausgegeben. Im November haben wir den Herbst der Entscheidungen. Insofern haben alle sich auf diese Situation vorbereiten können und müssen. Und das, was wir gestern erlebt haben, ist natürlich nicht innerhalb weniger Minuten entwickelt, sondern es ist ein kumulativer Prozess von Chancen- und Risikenabwägung.
Jörg Kukies ist der Name, der fürs Finanzministerium jetzt kursiert. Das ist Olaf Scholz Wirtschaftsberater. Was sendet das für ein Zeichen? Jetzt nur noch mit Vertrauten?
Ja, würde ich von ausgehen. Er ist Vertrauter. Er kommt von Goldman Sachs. Er hat die wichtigsten Wirtschaftsprojekte der Bundesregierung in den letzten Monaten und Jahren beraten. Insofern ist er jemand vom Fach, jemand, der Einblicke hat und der vertrauensvoll die letzten Wochen dieser Regierung mitbestreiten kann.
Die letzten Wochen, sagen Sie, das ist ja die große Frage, wie es jetzt weitergeht. Olaf Scholz hat gesagt, er werde Mitte Januar die Vertrauensfrage stellen und dann Anfang Mitte März könnte es Neuwahlen geben. Die Union sagt, viel zu spät, das muss jetzt schneller gehen und zwar sofort. Wie kommt's? Was sagen Sie?
Nervosität, Überbietungswettbewerb. Ich denke, dass es durchaus nachvollziehbar ist, dass man jetzt vor allen Dingen angesichts der Wahlen in den USA und vieler anderer Schwierigkeiten, die gegeben sind, die besondere Belastungen mit sich bringen, dass man auf Stabilität setzt und einen geordneten Übergang herstellen will.
Aber geht das mit einer rot-grünen Minderheitsregierung?
Das hängt von der konstruktiven Haltung der anderen Partner ab. Augenblicklich sieht es so aus, dass die CDU-CSU eher auf Krawall gebürstet ist und wenig Interesse daran hat, eine konstruktive Übergangsphase zu begleiten. Aber das muss man jetzt auch mal sehen, weil das sind so die ersten nervösen Wallungen, nachdem diese Entscheidung gestern Abend deutlich geworden ist. Aber wenn man nach Artikel 68 über das konstruktive Misstrauensvotum geht, hat der Bundespräsident ja dann 60 Tage Zeit, um die Neuwahlen dann zu platzieren. Und das würde auf den Termin hinauslaufen, den eigentlich alle im Blick haben, Anfang März. Da sind die Unterschiede eigentlich ganz minimal. Und insofern halte ich das eher jetzt für eine rhetorische Zuspitzung. Die einen wollen direkt, die anderen sagen geordneter Übergang. Aber das Datum Anfang März scheint mir sehr plausibel und würde dafür sprechen, dass man nicht wie ein Hühnerhaufen in alle Ecken jetzt läuft.
Die Einschätzung von dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel, Fellow am Wissenschaftszentrum in Berlin. Danke fürs Gespräch heute Morgen.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.